willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich, unseren heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Christiane Ahrens-Wiebel. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Ich freue mich sehr, dass wir heute hier dieses Interview führen können zu einem sehr wichtigen Thema, wie ich finde, und zu dem wir bisher im Podcast auch noch nichts gehört haben. Und zwar geht es um das Thema Autismus. Sie haben ein Buch geschrieben, Autismus, was Eltern und Pädagogen wissen sollten. Und über dieses Wissen wollen wir heute hier in diesem Interview sprechen. Und zu Beginn, wie immer, eine kleine Anmoderation, damit jeder Hörer und jede Hörerin auch weiß, wer sind Sie, was haben Sie gemacht, welche Erfahrungen bringen Sie mit. Und ich würde einfach starten und sollte ich irgendwas vergessen haben, dürfen Sie gerne ergänzen.
Ja, super.
So machen wir. Super. Christiane Ahrens-Wiebel ist von ihrer Grundausbildung Diplom-Sozialpädagogin und hat fast 40 Jahre im Bereich Autismus gearbeitet. Sie kann auf eine langjährige Tätigkeit als Therapeutin von Kindern im Frühförder-, Kindergarten- und Schulalter sowie von Erwachsenen zurückblicken. 2004 hat sie ein großes Autismustherapiezentrum im Bremerhaven aufgebaut und war dort 11 Jahre lang als Leitung tätig. Hierbei hat sie Erfahrungen im Coaching sowie in der Anleitung von Therapeuten gewonnen und die 1985 begonnene Tätigkeit als Referentin zu unterschiedlichen autismusrelevanten Themen fortgesetzt. Von 2005 bis zu ihrem Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand im April 2020 ist sie als Autismusberaterin beschäftigt gewesen und hat Eltern, Betroffene und Institutionen beraten. Nach fast 39 Jahren therapeutischer Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus dem Autismus-Spektrum hat sie sich auf den Weg gemacht, ein Buch zu schreiben, worüber wir heute sprechen, das im April 2019 herausgegeben wurde. Darin finden sich ihre langjährigen Erfahrungen mit den Klienten und den Bezugspersonen. Es war die Erfüllung ihres Berufslebens und irgendwie auch die logische Konsequenz, so viele aktive Jahre mit Autismus auf 220 Seiten in diesem Buch aufzuschreiben. Eine weitere Veröffentlichung zum Thema Begleitung erwachsener Menschen mit Autismus wird im Herbst 2021 erscheinen. Der Titel wird lauten Erwachsene mit Autismus begleiten, ein Praxisbuch für Eltern und Fachkräfte. Wow, erst einmal, bevor ich Sie frage, ob Sie was ergänzen möchten, finde ich das immer so erstaunlich, wenn ich das vorlese und denke, so alt bin ich noch nicht mal und Sie bringen so viel Erfahrung in Jahren mit, das ist so, so wertvoll. Also freue ich mich sehr auf unser Gespräch gleich. Und jetzt die Frage an Sie, möchten Sie noch was zu der Anmoderation sagen?
Ich muss da gar nichts ergänzen. Wenn ich selber dann zurückschaue auf diese vielen Jahre, denke ich, wow, das ist wirklich eine lange Zeit gewesen mit Autismus und auch mit dieser Berufstätigkeit und auch mit dieser Begeisterung für das Thema Autismus. Diese Begeisterung hat mich ja nicht verlassen. Die hält auch nach Eintritt in den Ruhestand noch weiter an. Und ja, Autismus ist schon was, was mir sehr am Herzen liegt. So ist das einfach. Und deshalb habe ich nichts zu ergänzen. Das waren viele Jahre. Ich kann da viel zu sagen und so weiter. Das machen wir gleich. Und ja, aber der Rückblick, wenn ich das aus Ihrem Mund dann höre, das ist schon was Besonderes. Das auch so lange gemacht zu haben und dann auch nicht damit aufzuhören.
Das finde ich sehr schön. Also selbst jetzt, wo Sie sagen könnten, ja, ich bin jetzt fertig. Nein, man merkt, Sie, wie Sie selbst gesagt haben, da ist Begeisterung. Und das ist auch meine erste Frage, die gar nicht so in den Inhalt schaut, sondern was hat Sie denn dazu gebracht, sich so intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und dann auch noch ein Buch darüber zu schreiben?
Ich habe schon in der Schule im Unterricht was über Autismus gehört. Wir hatten eine sehr nette Nonne, Schwester Bonaventura, die erzählte uns alles Mögliche. Das Thema war Pädagogik und sie sprach dann auch von Autisten. Zufällig habe ich dann mein Berufsanerkennungsjahr in Münster gemacht, in der Kinderpsychiatrie, wo Professor Kehrer damals tätig war, der zu der Zeit und auch noch einige Jahre weiter als Autismus-Papst sozusagen gegolten hat und der da also wirklich einen ja ein sehr renommierter Wissenschaftler auch gewesen ist. Und ich habe da also Kinder aus dem Autismus-Spektrum erlebt und ja, und es hat mich sehr interessiert und ich hatte immer das Gefühl, da kann man doch noch mehr machen und eben vor allem therapeutisch tätig sein und so weiter. Und dann, da habe ich Glück gehabt, kriegte ich die Stelle in Bremen. Ich bin ja die ganzen 39 Jahre in Bremen bei Autismus Bremen tätig gewesen und ja, und da war es um mich geschehen. Ich war jetzt im Bereich Autismus und ich wollte da eben auch nicht wieder weg. Und das in der Aneinanderreihung von Zufällen, aber auch sowas, was mit meiner Persönlichkeit zusammenhängt. Wenn ich ein Thema habe, was mich sehr begeistert, dann kümmere ich mich auch intensiv drum. Und deshalb habe ich dann auch ein Buch geschrieben. Es gibt andere, die arbeiten mit den Kindern und haben da ihre Freude dran und sind auch bestimmt in jeder Therapiestunde super vorbereitet, aber die Begeisterung geht nicht darüber hinaus. Und mich hat das Thema eher auch sozusagen in meiner Freizeit begleitet. Das heißt also, dass ich am Wochenende irgendwelche Arbeitsblättchen noch zurechtgeschnipselt habe, jeden Abend vom Fernseher irgendwas ausgeschnitten. Mein Mann kannte das immer schon so, jetzt ist sie wieder dabei, was Laminiertes zu zerschneiden und so. Ja, und dann bin ich aber eben darüber hinausgegangen, dass ich auch noch mal was veröffentlicht habe, mal Artikel geschrieben habe oder irgendwas. Und dann so zum Ende meiner Berufstätigkeit habe ich gedacht, okay, du hast das jetzt fast 40 Jahre gemacht und du weißt ganz viel darüber. Jetzt ist aber mal Zeit, dass du es aufschreibst für die Menschen, die das auch machen. Ich meine, ich weiß ja so viel. Und warum soll das verloren gehen? Das ist doch auch sehr hilfreich. Und Eltern, die es gelesen haben, mein erstes Buch, haben dann auch gesagt, boah, hätte es das mal früher gegeben, das ist ja wirklich total hilfreich, weil das sind ja erst wirklich Praxis. Wow. Und darum ging es mir. Und das wird bei dem nächsten Buch auch so sein.
Richtig schön. Das finde ich ja auch das Wertvolle. Man kann ja ganz viel, ich sag mal, wie bei irgendwelchen Arbeiten sich Wissen anlesen und das dann nochmal wiedergeben. Aber das Buch ist ja ganz anders. Es ist ja aus dieser langjährigen Erfahrung entstanden. Genau. Und das finde ich ja so besonders. Und bevor es ins Detail geht, vielleicht auch nochmal die interessante Frage: Was bedeutet denn Autismus? Wie würden Sie das beschreiben? Und welche Formen gibt es für all diejenigen, die sich vielleicht nicht damit beschäftigt haben oder nicht so viel darüber wissen?
Autismus ist ja wirklich ein weites Feld. Das heißt, dass es ganz unterschiedliche Autismusformen gibt und man dann vor einigen Jahren versucht hat, das zusammenzufassen, indem man alles, was mit Autismus zu tun hatte, seitdem als Autismus-Spektrum-Störung bezeichnet. Früher gab es einzelne Bezeichnungen, frühkindlichen Autismus, atypischen Autismus, Asperger. Und heute hat man das zusammengefasst in die Autismus-Spektrum-Störung, obwohl diese einzelnen Begriffe immer noch verwandt werden. Also Asperger-Syndrom wird schon auch noch bei den Kindern, die jetzt mit also eine Asperger-Diagnose bekommen, wird auch gesagt, ja, es ist eine Autismus-Spektrum-Störung im Sinne eines Asperger-Autismus oder so. Aber es ist ein Riesenspektrum. Und das heißt also, man hat ein Kind bis hin zum Erwachsenen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, vielleicht auch mit einer starken kognitiven Beeinträchtigung. Und im Bereich der Asperger hat man ein Kind auch mit autismus-spezifischen Auffälligkeiten, aber mit einer normalen Intelligenz oder sogar mit einer Hochbegabung. Also es gibt alles. Und deshalb ist es schwierig zu greifen. Und wenn man zwei Autisten nebeneinander stellt oder 100 nebeneinander stellt, man wird keine zwei gleichen finden, sondern diese Autismus-Spektrum-Störung zeigt sich bei jedem auf eine persönliche Art und Weise. Es müssen aber natürlich bestimmte Kriterien erfüllt werden, um das zu diagnostizieren, das ist ja klar, aber es ist schon dann bei jedem etwas Einzigartiges, das muss man auch sagen. Aber es ist manchmal so, dass es, also das hatte ich gerade letzte Tage bei einer Beratung, da denke ich, ah ja, okay, das kommt dir doch bekannt vor, da kennst du doch den und den, der ist dem ganz ähnlich. So, das passiert natürlich schon. Und ich habe mit all denen zu tun gehabt, das haben Sie vorhin bei der Anmoderation auch gesagt, also ich habe mit Kindern gearbeitet, mit Jugendlichen, Erwachsenen und so weiter. Und mit hochfunktionalen Autisten, mit frühkindlichen Autisten, also den kognitiv Beeinträchtigten und so, weil gerade auch diese Therapiezentren, wie ich in einem gearbeitet habe, das gesamte Spektrum auch abdecken.
Und darf ich da fragen, wie, also zum einen, ob es dann, Sie haben ja jetzt auch mit verschiedenen, Personenkreisen zusammengearbeitet? Gibt es besonders betroffene Personenkreise? Und wie häufig kommt da Autismus vor oder generell?
Also das kann man so nicht sagen, dass es bestimmte Kreise wären. Es gibt bestimmte Risikofaktoren für Autismus. Also zum Beispiel nur, dass wenn Eltern relativ alt sind, wenn sie das Kind zur Welt bringen, dass die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass Autismus passiert, können allerdings auch andere Beeinträchtigungen sein oder auch positive Merkmale. Also die Väter von hochbegabten Kindern sind oft älter als von nicht hochbegabten Kindern, also Kindern. Das scheint also was auszumachen. Grundsätzlich ist es so, dass es weder mit einer Schicht oder sonst irgendwas zu tun hat, also Schichtzugehörigkeit meinte ich, sondern es passiert eben einfach. Und das andere ist, dass man ja sagt, die Ursachen, ich habe eben schon gesagt, das Alter der Väter oder der Eltern, die Ursachen sind einerseits genetisch und andererseits kommt noch was dazu, also eine Infektion, eine Medikamenteneinnahme, also eine bestimmte während der Schwangerschaft und so weiter. Mhm. Es gibt ganz viele Kriterien dafür. Man kann das nicht vorhersagen, dass diese Familie wahrscheinlich ein autistisches Kind kriegt. Sowas alles geht überhaupt nicht. Das Einzige, was man gefunden hat in den letzten Jahren, ist, dass Familien, die aus Ländern kommen, wo hohe Fluchtbewegungen sind, also wo sehr viele Flüchtlinge sind, dass die überdurchschnittlich häufig Kinder mit Behinderung oder mit Autismus haben. Aber die Zahl kann ich nicht sagen, wie überschnittlich häufig das ist. Aber man sagt eben, dass es so sein soll. Und deshalb ist also ein Risiko, traumatische Erfahrungen der Eltern, Entbehrung der Eltern, auch körperliche Entbehrung während einer Flucht und so weiter. Aber die Kinder, die wir kannten, die wir jetzt in Therapie hatten, gerade auch bei den Aspergern, da konnte man das jetzt nicht sagen, dass man sie einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder so zuordnen konnte, überhaupt nicht. Inzwischen sagt man, dass 1% der Kinder mit Autismus, der Menschheit autistisch ist, wollte ich sagen. Und in manchen Ländern, zum Beispiel in den USA, sind es noch viel mehr, aber in Deutschland sagt man eher einer von 100. Mhm. Und, aber eben in diesem gesamten Spektrum von hochfunktionalem Autismus, Asperger-Autismus bis hin zu diesem schwer beeinträchtigten Autismus. Also da sind alle mit drin. Männer und Jungs sind etwas häufiger betroffen als Mädchen. Das verschiebt sich im Moment ein bisschen mit der Statistik, aber eher sind es die männlichen Wesen, die davon betroffen sind.
Das finde ich alles sehr spannend. Ich hätte jetzt, das können Sie wahrscheinlich auch nicht beantworten, das sind so Fragen, warum sind denn Männer mehr betroffen als Frauen? Und warum hat das denn auch eine Auswirkung, wenn Medikamente genommen werden? Also was passiert da biologisch? Ich gebe das einfach mal in den Raum. Also es kommt
ja,
mir
das könnte Ihnen am besten natürlich einen Arzt, Psychiater und so weiter erklären. Der könnte da lange Vorträge zu halten. Also natürlich verändern Medikamente, die Mutter in der Schwangerschaft nimmt, das ungeborene Kind, also können im Gehirn in der Entwicklung was verändern. Das weiß man ja zum Beispiel von Contergan, da waren das ganz massive Auswirkungen. Und bei bestimmten Medikamenten, zum Beispiel Epilepsie-Medikamenten, kann das eben auch bei Menschen, also kann das auch auf das Kind wirken, dass es möglicherweise einen Autismus dann bekommt. Aber wie gesagt, manche Medikamenteneinnahmen kann man ja gar nicht vermeiden, weil es da was gibt, was man nehmen muss, weil es gar nicht anders geht, weil es ein Medikament ist, das für einen selber sehr wichtig ist. Ja, und da muss man eben abwägen. Und ganz oft geht es ja auch gut. Aber das sind ja immer statistische Daten. Also man hat eben herausgefunden, wenn Mütter dieses bestimmte Epilepsie-Medikament nehmen mussten, dann haben sie überdurchschnittlich häufig ein Kind mit Autismus zur Welt.
Und
Sie kursieren, sagen Sie mal.
Nee, mich hat jetzt auch die Frage interessiert, wie das denn überhaupt diagnostiziert wird.
Es gibt ganz eindeutige Kriterien für Autismusdiagnosen. Und zwar müssen bestimmte, ich sag mal, Auffälligkeiten erkennbar sein. Und die sind bei allen Menschen aus dem Autismus-Spektrum gleich, zeigen sich aber nicht gleich. Also das heißt, der erste Punkt ist, dass Auffälligkeiten im Bereich der sozialen Interaktion auftreten. Dazu gehört Kommunikation bzw. Sprache. Dazu gehört Sozialverhalten zu anderen Menschen, also im Umgang mit anderen Kindern zum Beispiel oder mit Gleichaltrigen oder auch innerhalb der Familie. Und dann zählt dazu auch noch, wie das Spiel ist, also ob das Kind zum Beispiel Rollenspiele macht, imaginäre Spiele, also wo man irgendwas in der Hand hat und sagt, das ist ja so ein Flugzeug. Die meisten Autisten sagen, stimmt nicht, ist ein Kugelschreiber. Aber weil sie nicht dazu in der Lage sind, etwas, was wie ein Kugelschreiber aussieht, irgendeine andere Bedeutung zu geben. Also in dem Bereich der sozialen Interaktion sind sie stark gehandicapt. Was sich bei den kleinen Kindern dann eher zeigt, dass sie im Kindergarten, wenn wir mal damit anfangen, wirklich Probleme in der Gruppe haben, mit anderen Kindern zusammen den Alltag durchzustehen, einen Stuhlkreis mitzumachen und so weiter, zu sagen, wenn sie Bedürfnisse haben. 50% der Kinder mit dem frühkindlichen Autismus, also der kognitiven Beeinträchtigung, sprechen gar nicht und werden auch nicht sprechen lernen. Das ist der eine Bereich, die soziale Kommunikation bzw. Interaktion. Und die gestaltet sich natürlich beim Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung anders als bei einem Kind, das geistig völlig normal ist. Also das einen normalen IQ hat, wie man immer sagt. Also bei einem Asperger. Der hat aber auch Probleme mit anderen Kindern. Also wenn der mit Gleichaltrigen spielt, dann will der zum Beispiel immer das letzte Wort haben und will bestimmen, was jetzt gemacht wird, lässt sich überhaupt nicht auf Kompromisse ein, sondern versucht, seinen Kopf durchzusetzen, redet entweder ganz viel oder ganz wenig. Und wenn er ganz viel redet, redet er über seine speziellen Interessen. Man kann sich nicht vorstellen, welche Informationen bezüglich der speziellen Interessen von Kindern ich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gekriegt habe. Der eine kannte sich toll mit Fischen aus, der nächste mit Vulkanen, der übernächste mit Dinosauriern, Pokémon und all sowas. Also die bringen da, das sind die Asperger, ein erstaunliches Wissen mit und sie wollen es einem mitteilen und sie fragen auch nicht, darf ich dir das erzählen, sondern sie platzen immer damit raus. Sie wollen das erzählen. Und es ist aber keine Kommunikation. Das ist nämlich das Problem der Asperger, wirklich in Kommunikation zu gehen. Die reden ohne Pause und da kommt keiner dazwischen. Ja. Erkennen auch nicht, wenn der andere gelangweilt guckt oder traurig ist oder sonst wie. Also dieses Empathische, so Rücksicht nehmen auf den anderen und so ist ganz schwierig. Sondern ja, sie plappern eben zum Beispiel immer weiter und ja, ziehen ihr Ding durch, so wie man sagen könnte. Das ist aber nicht das Einzige. Also der eine Punkt ist soziale Interaktion. Und der andere Punkt, der ist total wichtig, dass es auch vorkommt, dass die Menschen mit Autismus ritualisierte und stereotype Interessen und Vorlieben haben. Veränderungen passen wie die Pest. Das mögen sie überhaupt nicht, wenn etwas anders ist. Damit bei Übergängen ziemlich überfordert sind. Und ein Übergang ist, ich komme von der Familie in die Kindertagesstätte, von der Kindertagesstätte in die Schule. In der Schule vom Werkraum in den Chemieraum oder was auch immer. Und plötzlich hat sich der Raum geändert, dann wird es ganz schwierig. Ich muss irgendwann eine Ausbildung machen, vielleicht muss ich noch ein Praktikum machen, auch ganz schwierig, wieder was Neues. Ich muss arbeiten in eine Wohneinrichtung, die Wohneinrichtung ändert sich, es kommt ein neuer Betreuer, ganz viele Möglichkeiten. Und dieser Bereich, der ja, also der Probleme mit Veränderungen und das mit dem Beharren auf Ritualen und vertrauten Umgebungen und Gewohnheiten, das ist etwas, was auf jeden Fall vorkommen muss. Wenn das nicht so ist, dann ist es kein Autismus. Also es gibt da eben auch nach diesen internationalen oder auch medizinischen Klassifikationen ganz eindeutige Vorgaben, wie es sein muss. Und wenn etwas nicht stimmt, wenn es nicht vorkommt, dann spricht man höchstens von einem atypischen Autismus, aber manchmal noch nicht mal das. Und das andere, was noch dazu kommt, das ist wichtig auch zu sagen, das gehört auch in diesen zweiten Bereich mit rein, das ist die Wahrnehmung. Ja. Das heißt also, dass Menschen mit Autismus Probleme haben mit der Verarbeitung von Wahrnehmungsreizen, ob das Reize im Bereich des Hörens oder Sehens oder Riechens oder sonst wie sind. Sie sind oft überempfindlich, was diese Reize betrifft, aber manchmal auch unterempfindlich, sodass sie sich selber bestimmte Reize zufügen, also sich selber verletzen. Letzte Tage, als ich eine Beratung gemacht habe in der Wohneinrichtung, der junge Mann, der schlug sich also wirklich heftig auf die Oberschenkel und er merkte das gar nicht so. Man dachte, oh, das muss ja wehgetan haben, aber naja, er haute sich auf die Oberschenkel und er hat es gar nicht bemerkt. Also sowas kommt häufig vor. Das ist für die Eltern oft etwas, was sie nicht so richtig verstehen können, wo sie auch versuchen, die Kinder zu schützen und sich auch wirklich Sorgen machen, dass etwas Schlimmes mit dem Kind passieren kann, wenn es das tut, weil das manchmal schon auch heftig aussieht und vieles nicht zu verstehen ist.
Mhm. Ja. Da musste ich, als Sie gesprochen haben, die ganze Zeit an einen Jungen denken. In meinem ersten Job hatte ich nämlich in einer Gruppe einen Jungen, der auf den alles, was Sie besprochen, gerade erzählt haben, auch zugetroffen hat. Also er hat permanent natürlich durchgesprochen. Und was mich so fasziniert hat, irgendwann habe ich mal mit einer Kollegin gesprochen und gesagt, ja, ich nehme dann und dann den Bus und da war ich gerade ganz neu da und das war wohl falsch und dann kam er, da kommt der Bus gar nicht, montags kommt er um die Zeit, dienstags kommt er dann, da kommt er dann, er wusste den ganzen Busfahrplan und dann habe ich gesagt, wo ich hin muss und das war eine ganz andere Stadt und dann hat er mir gesagt, dann nach dem Bus musst du die Bahn nehmen und dann musst du da und ich dachte mir so, wow, oh mein Gott. Und dann haben wir einmal auch einen Ausflug gemacht und er hat immer zur selben Zeit seinen Bus nach Hause genommen. Und bei diesem Ausflug waren wir ja woanders. Und er musste aber erst wieder zurück und von da, er konnte den Ausflug nicht von dem Ort, wo der Ausflug war, beenden, sondern genau. Musste erst wieder zurück und dann dort wieder seinen Bus nehmen, um nach Hause zu fahren. Ja. Also genau, das war für mich die erste Begegnung und auch so, wow, so spannend, was denn da, was da wirklich passiert und auch diese Rituale, wie wichtig die sind, wenn die wegbrechen. Manchmal ging es nicht anders, dass, wie bei einem anderen Ausflug, wo wir waren, es zeitlich einfach nicht gepasst hat, der Bus kam zu spät, wir konnten nicht zurückfahren. Das hat so eine Unruhe ausgelöst, also einen ganz anderen Menschen auf einmal gemacht aus ihm, als man ihn sonst gesehen hatte, ganz unruhig, panisch, hektisch. Also schon beeindruckend.
Ja, es ist beeindruckend und man kann wirklich sagen, dass die Menschen, die von Autismus betroffen sind, mitunter darunter leiden.
Ja.
Also ich habe öfter mit einem 16-Jährigen zu tun, mit dem mache ich auch im Moment jede Woche eine Zoom-Konferenz und ich habe es ist ein Frühkindlicher, der aber sehr gut reden kann und ich spreche mit ihm auch über Autismus. Und habe versucht, ihm so Tricks zu verraten, wie er das mit dem Autismus ja einfach reduzieren kann, also was er auch selber dafür tun kann, sich so Kommandos geben, Autismus, geh weg, ich schaffe das doch auch besser und so. Aber es ist eine riesen Herausforderung für den. Und wenn es so ist, dann platzt es aus ihm raus und dann kann er nicht mehr. Und dann muss er sich mal unmöglich benehmen. Es kann aber sein, dass von einer Sekunde zur nächsten dann die Stimmung wieder kippt. Also bei dem ist das so, der liebt Glühbirnen. Und er hatte mich dazu gebracht, eine bestimmte Glühbirne im Internet zu bestellen. Die wollte er schon seit Monaten haben. Und ich habe dann irgendwann habe ich es besorgt. Und dann kam er mit ganz schlechter Laune in die Zoom-Konferenz und ich zeige ihm nur diese kleine Pappschachtel mit der Glühbirne. Ja, und dann war es gut. Es hat gereicht. Das ist sein Spezialinteresse. Er liebt Glühbirnen über alles. Er hat eine ganze Kiste voll damit. Er findet das ganz toll, so bestimmte LED-Lämpchen. Und seine Laune war wieder hergestellt dann. Das hat so eine hohe Bedeutung für ihn. Mir ist noch eine Sache wichtig, ist mir gerade eingefallen zum Thema Diagnostik. Eine Diagnose Autismus muss unbedingt ein Kinder- und Jugendpsychiater stellen. Mhm. Also gemeinhin denkt man dann, ja, das kann doch nur Autismus sein. Und dann wird ein Kind darauf festgenagelt, ja, Autismus. Und das wird möglicherweise an Stellen gemacht, die dafür nicht vorgesehen sind. Also es ist total wichtig, dass es eine ärztliche Diagnose ist. Man hat das früher anders gesehen, aber inzwischen wird da großer Wert drauf gelegt, zumal manchmal dann auch so halbwegs Diagnosen gemacht werden. Und ja, es ist wichtig, das sehr ernsthaft anzugehen, das Thema. Und dazu gehört eben, dass mit Eltern gesprochen wird, dass die Kinder beobachtet werden nach standardisierten Verfahren natürlich. Also es ist unglaublich wichtig, dass man diesen Weg einhält. Das ist noch, wenn das jetzt Pädagogen hören, dieses Interview, das ist wichtig, ihnen auf den Weg zu geben. Es muss eine gut fundierte Diagnostik gemacht werden von jemandem, der weiß, was Autismus ist.
Okay, super, danke dafür. Sie hatten, also das habe ich auch in der Anmoderation gesagt, mit Kindern gearbeitet, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen. Wie macht sich denn Autismus in den unterschiedlichen Lebensphasen bemerkbar? Was sind denn bestimmte Herausforderungen in den unterschiedlichen Lebensphasen?
Man kann damit rechnen, dass bei einem kleinen Kind mit Asperger-Syndrom, also das nicht so stark betroffen ist, das in der ersten Zeit gar nicht so zu merken ist, weil das ist ein ungewöhnliches Kind mit einem ziemlichen Dickkopf, sagen wir mal, und besonderen Interessen. Aber ja, die Eltern kommen da ganz gut mit klar, die sind entspannt und sagen sich, ja, der ist ein bisschen anders als die anderen, aber geht schon alles irgendwie. Mhm. Das heißt also, Kinder mit Asperger-Syndrom werden oft erst im Schulalter auffällig, weil sie dann nicht mehr richtig in die Schule integriert werden können und mit den anderen Kindern nicht zurechtkommen, Gruppenarbeiten nicht mitmachen können und so weiter. Und ja, und dann wird so richtig deutlich, welches Problem sie haben. Während die Kinder mit frühkindlichem Autismus schon als ganz, ganz kleine Kinder oft massive Probleme haben. Also vor allem Probleme mit, sehr so in der Versorgung. Also essen nicht, essen nur an einem bestimmten Ort bestimmte pürierte Nahrung. Wehe, das habe ich mal miterlebt, wenn die Verpackung von einem Kinder-Essprodukt sich verändert, weil der Hersteller meint, er müsste da ein anderes Foto drauf machen. Das Kind isst gar nichts mehr, weil das ist, sieht jetzt anders aus, dann kannst du das nicht mehr essen. Ich habe bei einem kleinen Kind mal erlebt, der wollte sich nicht ausziehen lassen, weil der das nicht ertragen konnte, wenn der Ärmel von dem Pullover über die Hand gezogen wurde, also entgegen der Richtung der Haare, die nun mal auf den Armen sind. Der hat jedes Mal einen Schreianfall gekriegt, wenn die Mutter versuchte, den umzuziehen oder ihm die Nase zu putzen oder so. Das war ein Riesenproblem bei dem und das, da war er natürlich nicht der Einzige. Mhm. Kinder haben riesenhafte Probleme, also ich meine jetzt die Kinder mit frühkindlichem Autismus, sich irgendwie zu verständigen. Also wenn denen die sprichwörtliche Laus über die Leber läuft, dann können sie es nicht sagen, dass ihnen was wehtut, dass sie Durst haben und sonst wie, sodass sie dann, wenn sie spitzfindig genug sind, die Hand des Gegenübers nehmen, also der Mutter, und die zum Kühlschrank bringen und dann mit Hilfe der Hand der Mutter den Kühlschrank aufmachen und dann weiß Mama, ah ja, irgendwas aus dem Kühlschrank ist jetzt gewünscht. Also die sind sehr pflegeintensiv oder auch sehr aufmerksamkeitsintensiv, weil sie auch eigentlich überhaupt keine Möglichkeiten haben, Gefahren zu erkennen. Also ich erinnere mich vor Jahren, als ein Vater erzählte, der war mit dem Kind in der Frühförderstelle gewesen und dann hat er sich mit der Frühförderin unterhalten und das Kind lief weg und lief auf eine viel belebte Straße in Bremerhaven und saß mitten auf der Straße und guckte sich da irgendwas an, die Autos um das Kind herum, und der hockte einfach auf der Straße. Und als die Eltern es gemerkt haben, dass er weg war und ihn gesucht haben, ja, da hockt er auf der Straße und glücklicherweise haben die Autos angehalten. Also sowas, das hat er sich gar nicht vorstellen können. Das ist, aber war der da schon 3 Jahre alt oder so? Der Dreijähriger wüsste das. Ja, und insofern, die kleinen Kinder sind pflege- und aufmerksamkeitsintensiv und je nachdem, wie weit sie kommen, also wie viel sie lernen, vor allem bei den schwerer beeinträchtigten Kindern, wird es durchaus besser. Aber manche von denen bleiben auch ein Leben lang auf intensive Unterstützung, pädagogische Unterstützung angewiesen. Und es ist überhaupt nicht so, dass man sie mal alleine lassen kann, dass sie selbstständig würden oder irgendwas, sondern ja, sie müssen auch als Erwachsene noch wirklich gepflegt werden. Man muss immer daneben stehen, wenn sich die Zähne putzen zum Beispiel. Habe ich letztens in einem Video gesehen aus einer Wohneinrichtung. Der junge Mann ist da seit 20 Jahren mindestens und der Betreuer sagte, ja, jetzt so innerhalb der 20 Jahre hat er gelernt, sich die Zähne mal alleine zu putzen. Also auch eben minimale Fortschritte. Während jemand aus dem Asperger-Spektrum sich sehr viel positiver natürlich entwickeln kann oder weiterentwickeln, bei den anderen ist es auch positiv, aber sich weiterentwickeln kann, also bis hin zu einer normalen Schulkarriere, also auch Abitur machen, auch studieren. Ich kenne Studenten, mit denen ich öfter in Kommunikation bin, der auch Asperger-Syndrom hat und der kommt damit zurecht, dass er in eine andere Stadt gezogen ist und da studiert. Also das gibt es eben auch. Das ist das mit dem Spektrum. Es gibt eben viele Möglichkeiten, was passieren kann.
Ja, ganz unterschiedlich, glaube ich. Das kann man gar nicht so pauschal nee, sagen. Das genau. sind die Herausforderungen in den Lebensphasen.
Ja, richtig. Und in meinem Buch geht es ja um Menschen mit frühkindlichem Autismus, also die stärker Beeinträchtigten. Für Eltern von Asperger-Kindern wäre das nichts, weil darüber schreibe ich nichts. Weil, wie gesagt, ich fand immer so das Problem, die alle in einen Topf zu schmeißen, das kann man eben nicht, weil die Asperger schon ganz anders sind als die Kinder mit frühkindlichem.
Sie nannten auch gerade das Stichwort pädagogische Unterstützung. Das würde ich gerne auch von Ihnen wissen. Sie haben sich ja auch, oder das Buch richtet sich ja unter anderem auch an Eltern. Wie kann man denn Familien, die betroffene Familienmitglieder haben, dabei unterstützen, im Alltag besser zurechtzukommen?
Also für sinnvoll halte ich immer, eine Autismustherapie zu beantragen. An dieser auch schon frühzeitig teilzunehmen. Also eine Autismustherapie kann man auch schon bei einem 2- oder 3-Jährigen anfangen, weil dann ja auch so die Wurzeln bzw. die Basis gelegt wird. Und Eltern tun gut daran, wenn sie das, was ihnen ein Therapeut empfiehlt, wenn sie auch versuchen, das umzusetzen. Sie sollen sich nicht als Co-Therapeuten betätigen im eigentlichen Sinne. Das gibt es zwar auch manchmal und das wird auch als produktiv angesehen, aber so weit muss man gar nicht gehen. Es ist nur gut, wenn man das, was Therapeuten machen, die sehen das Kind 2 Stunden in der Woche oder so, wenn man das im Alltag wirklich versucht umzusetzen. Also wenn der Therapeut sagt, wenn das Kind alleine lernen soll zu essen, dann können sie das so und so machen und das mit den Eltern übt, ihnen auch zeigt, wie das geht, dann tun Eltern total gut daran, das auch weiter so umzusetzen, weil das Wichtigste wirklich ist, dass die Kinder selbstständig werden. Es gibt Erwachsene, die können sich nicht die Socken anziehen oder ich habe eben das mit dem Zähneputzen gesagt und dass sie alleine lernen, sich anzuziehen und vielleicht auch mal irgendeinen Gang zu erledigen, zum Briefkasten zu gehen, zum Bäcker zu gehen oder so. Ja. Das können sehr viele Kinder lernen und man muss es nur in kleinen Schritten, das ist das wichtige Prinzip, man muss es in kleinen Schritten ihnen vermitteln und ein bisschen Vertrauen in sie haben. Das ist total wichtig. Dann ist wichtig, dass diese kommunikativen Möglichkeiten der Kinder, die bei den Frühkindlichen oft eben sehr eingeschränkt sind, dass die auch zu Hause verfolgt werden. Das nützt nichts, wenn der Therapeut dem Kind beibringt, wenn es was Bestimmtes haben will, muss eine Karte abgeben, auf der ein Foto ist. Wenn die Eltern das nicht zu Hause machen, ja, wenn es das in der Therapie macht, ist ja schon mal schön, aber es soll das auch zu Hause machen. Und dann ist gut, wenn die Eltern sagen, okay, wir machen das jetzt zu Hause, wir machen das mit den Bildern, wir lassen uns zeigen, wie das geht und wir nutzen dieses Prinzip zu Hause. Das ist, gerade in den jungen Jahren wird die Basis gelegt für das, was später passiert. Und das andere ist, was ich total wichtig finde, Erziehung gehört auch zu Kindern mit Autismus. Also sie haben keinen Freibrief dadurch, dass sie eine Beeinträchtigung haben, sondern auch einen Autisten muss man erziehen. Und ich habe immer in meinen Beratungen zu den Eltern gesagt, dass das und das passiert ist, dass das Kind im Supermarkt sich auf den Boden geschmissen hat und irgendwie geschrien hat oder so. Das ist eine Erklärung dafür, dass es Autismus hat und dass es nicht besser ging. Aber es ist keine Entschuldigung. Ja. Also man kann das Verhalten der Kinder nicht entschuldigen, sondern auch dem Kind, was sich auf den Boden schmeißt, kann man beibringen. Es muss sich nicht auf den Boden schmeißen, weil bevor ich den Supermarkt betreten habe, habe ich dem Kind gesagt, du darfst dir eine Sache kaufen. Vielleicht habe ich ihm ein Foto gegeben, wo drauf war das Duplo, was es gerne kaufen wollte oder irgendeinen anderen Schokoriegel. Und dann hat es also diese Karte in der Hand und es weiß, wenn ich zu diesem Schokoriegel hingehe, dann kann ich mir den auch kaufen und plötzlich hat es keinen Grund mehr. Das heißt also, ich habe dem Kind so eine Sicherheit gegeben, wenn wir einkaufen gehen, darfst du dir eine Sache aussuchen, die ist auf diesem Foto abgebildet und dann können wir friedlich da rausgehen. Also das kann man alles machen, aber die Eltern müssen sich schon dafür ins Zeug legen. Also von alleine passiert das nämlich nicht. Anders als bei anderen Kindern, wo man denen dann auch mal was erklären kann. Man kann damit rechnen, dass zumindest bei den frühkindlichen Autisten das Sprachverständnis auch mächtig reduziert ist, sodass sie vieles gar nicht richtig verstehen. Und deshalb sagt man ja im Autismusbereich immer visualisieren, also das habe ich vorhin gesagt, oder Vergleichbares, das bringt total viel. Und das andere noch ein Satz. Man darf überhaupt nicht die Geschwister dabei vergessen, wenn es sie denn gibt. Für die Geschwister ist die ganze Situation, ob sie älter oder jünger sind, eine ausgesprochen anstrengende Angelegenheit. Und man tut gut daran, wenn man sie im Blicke behält und sich darum kümmert, dass sie nicht zu kurz kommen, sondern wirklich schaut, was passiert mit dem Kind, mit dem Geschwisterkind und wo können wir für das Kind was tun? Wie können wir es unterstützen, dass es gut da rauskommt? Das ist eine mächtige Herausforderung, das muss man wirklich sagen.
Das glaube ich. Stichwort Erziehung. Gibt es denn für Eltern bestimmte besondere Erziehungsaufgaben, die Sie wichtig finden, die berücksichtigt werden sollten?
Naja, ich habe ja eben schon mal gesagt, Selbstständigkeitserziehung ist unglaublich wichtig und diese gekoppelt eben mit so einem gewissen Vertrauen, dass das Kind das eine oder andere schon hinkriegen wird. Wo Eltern auch gut dran tun, ist, dass sie das Kind fördern, also auch kognitiv fördern zum Beispiel. Kommunikativ habe ich auch schon gesagt, aber auch kognitiv, also Spiele zusammenspielen, irgendwas zuordnen, so Memory-Spiele oder sowas. Auch ein wechselndes Spiel spielen, wo der eine dran ist, der andere dran ist und so. Das kann man ja im häuslichen Bereich gut machen. Man muss wissen, wie. Ich kann mir genug Kinder vorstellen, die Kärtchen nehmen von dem Memory-Spiel und erstmal durch die Gegend schleudern. Da muss ich also wissen, wie ich das mache, wenn das Kind schleudert. Also welche Maßnahme passiert dann, wenn das Kind den Teller nimmt und ihn gegen die Wand schmeißt? Habe ich auch mal erlebt, wie das Kind das Essen durch die Gegend schmiss. Und ja, und dann muss ich mir genau überlegen, wie ich darauf reagiere. Also in der Situation damals haben die Eltern das belächelt. Das Kind schmiss das Essen gegen die Wand und die Eltern waren eher amüsiert. Das Kind hat auch in den folgenden Jahren immer alles Mögliche gegengeschmissen. Dafür war es bekannt und hatte gelernt, naja, wenn ich was durch die Gegend schmeiße, scheint das irgendwie lustig zu sein für die anderen. Also Eltern müssen sich auch Gedanken dazu machen, was passiert eigentlich im Kopf dieses Kindes, wenn ich mich so und so darauf verhalte und wenn ich nicht konsequent bin. Und konsequent zu sein bei den Kindern ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht aufzugeben und zu sagen, funktioniert nicht, dann lasse ich es jetzt wegrennen, sondern wenn ich einmal mir überlegt habe, ich sage Stopp, wenn der sich in Bewegung setzt, dann muss ich auch dabei bleiben, dass es Stopp ist. Und vielleicht muss ich mit ihm üben, dass wenn er einen Meter von mir weg ist, dass er kommt, wenn ich rufe, kommt. Viele Kinder, die kommen gar nicht, sondern die laufen immer weiter, immer weiter. Da muss man dann hinterher flitzen. Wenn ich aber vorher geübt habe, komm, und das Kind hat gelernt, es ist ganz nah. Und wenn es kommt, dann passiert eine tolle Belohnung. Der Papa schmeißt es einmal in den Himmel, wenn es das gerne mag. Dann lernt das Kind, komm, ist ja was Gutes. Aber das müssen dann Eltern üben. Und da reicht nicht die Therapeutin, die das einmal nach oben macht.
Also da Konsequenz auch,
machen.
Ja.
Ja, da, und da können Eltern unheimlich viel machen. Ich habe viele Kinder erlebt im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, wo die Eltern sich wirklich toll eingesetzt haben und mächtig viel erreicht haben mit den Kindern. Also in jeglicher Hinsicht, ob Kommunikation oder eben auch so kognitive Fähigkeiten, andere Kinder eingeladen haben oder ein anderes Kind mal erstmal, damit die mal ein bisschen miteinander spielten und so. Das ist nicht einfach. Ein Kind mit Autismus, das ist auch bei den Aspergern so, man lädt ein anderes Kind ein und das andere Kind ist eigentlich immer bei der Mutter, weil das ist viel einfacher, mit der Mutter zu spielen, als mit dem Asperger irgendwie klarzukommen.
Ja.
Das schon, das ist eine gewisse Hürde, aber man kann es immer wieder versuchen. Dafür muss man nur Autismus verstanden haben. Das sage ich auch immer zu Pädagogen. Man muss wissen, was Autismus eigentlich bedeutet. Mhm. Und damit kann man sich ja beschäftigen. Es ist ja rauszukriegen. Es gibt ja auch zum Beispiel eine Menge Bücher. Und letztendlich, sonst wäre ich auch nicht so lange dabei geblieben, geben einem diese Menschen, also die Betroffenen vor allem, auch ganz viel zurück. Man muss es nur erkennen. Das ist die Herausforderung. Mhm.
Mich interessiert noch, wir haben da zwar gerade auch schon drüber gesprochen, über die unterschiedlichen Lebensphasen und die Herausforderungen in den Lebensphasen und dabei auch festgestellt, dass das einfach alles auch sehr, sehr individuell ist. Trotzdem möchte ich gerne noch einmal auf dieses Kindesalter beziehungsweise die Schulzeit schauen und einmal aufs Teenageralter, weil ich finde, das sind nochmal sehr besondere Zeiten. Also was ist denn zu berücksichtigen, gerade wenn wir ein Kind haben, das jetzt zur Schule geht, wie sollte die Schule am besten gestaltet sein oder der Schulalltag, was haben da Pädagogen vielleicht auch zu berücksichtigen und dann natürlich auch nochmal diese ganze Pubertätszeit, der Einstieg in Pubertät, was ist da wichtig? Also die beiden Bereiche vielleicht noch kurz einmal.
Ja gut, gehen wir mal erst eben zur Schule. Ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr in Richtung Asperger. Ich habe jetzt viel über Frühkindliche geredet. Die frühkindlichen Autisten werden oft integrativ beschult, zumindest ist das jetzt in Bremen, wo ich wohne, so, und sind in Gruppen zusammengefasst, wo eher mehrere behinderte Kinder in einer kleinen Gruppe sind und nur für gelegentliche Unterrichtsgeschehen mit den anderen Kindern zusammen beschult werden. Ein Kind mit dem Asperger-Autismus kann normalerweise innerhalb der Klasse beschult werden. Viele von den Kindern haben persönliche Assistenzen. Die werden von einem Amt bezahlt, manchmal von der Schulbehörde, manchmal vom Amt für soziale Dienste, also Sozialamt. Gibt es unterschiedliche Modelle. Dann hat das Kind einen Fürsprecher bzw. Vermittler, zum Beispiel in sozialen Situationen, in Veränderungssituationen und so weiter. Und steht nicht so alleine mit alledem, weil gerade auch die Kinder mit Asperger sind schon unglaublich stressanfällig. Also wenn dann etwas ist, was sie nicht verstehen, wo sie ja nicht so richtig hinterherkommen, was da jetzt eigentlich los ist, auch Konflikte mit anderen Kindern, das bedeutet schon eine Riesenanstrengung für sie. Und es ist dann gut, wenn jemand in der Nähe ist, der mit ihnen gut zurechtkommt und ihnen eine Situation erklärt oder ihnen einfach hilft, damit zurechtzukommen. Also ein Schulassistent ist ja keine Nachhilfe oder so, sondern es ist jemand, der diese ganzen sozialen Situationen versucht, mit dem Kind hinzubekommen. Die Leistungsanforderungen für Kinder aus dem Autismus-Spektrum sind dieselben dann für andere. Mhm. Also wie für andere, also bei den Aspergern jetzt, bei den anderen natürlich nicht. Sie können oft das genauso wie die anderen, haben aber immer so spezielle Themen, die sie besonders gut können. Oder sie sind nur motiviert, wenn das ein bisschen mit ihrem Spezialthema zu tun hat. Ich hatte mal so einen Schildkrötenspezialisten. Wenn der einen kleinen Stempel mit einer Schildkröte kriegt, dafür, dass er was gut gemacht hatte, dann war alles gut. Dann hat er auch alles mitgemacht. Und als sie im Kunstunterricht irgendwie Schildkröten malen mussten, da hat er die schönste Schildkröte von allen gemalt. Und so, weil es war einfach sein Thema. War wirklich ganz niedlich. Da war der so 8 oder so ungefähr, wie der damit klarkam. Und wie die Lehrerin sagte, boah, was der da hingekriegt hat, das ist ja wirklich faszinierend. Ja, man muss sie so ein bisschen packen da, wo sie sind, also an ihren speziellen Interessen und Themen anknüpfen und sich nicht so viel Gedanken machen, wenn es nicht gut läuft. Weil das kann immer sein, dass auch etwas, was man gar nicht so genau mitgekriegt hat, dass ihnen das über die Leber läuft. Und dann dem so großes Gewicht beizumessen, ist manchmal gar nicht so gut, sondern mal 5 gerade sein lassen und sagen, okay, ich merke, du hast gerade nicht so einen Moment, so einen guten Moment, geh mal 5 raus. Das ist jetzt schon okay. Denn gerade die Asperger können natürlich Mathe lernen und lesen lernen und interessieren sich oft sehr für Naturwissenschaften, sind da richtig gut, wissen oft viel mehr als die anderen Kinder in der Klasse und da sind sie oft, ehrlich gesagt, auch eine ziemliche Bereicherung, auch für die anderen. Mhm. Werden zwar ein bisschen als altklug abgetan manchmal und als sehr pflichtbewusst. Man muss aufpassen bei den Aspergern, dass sie nicht ausgenutzt werden. Ich erinnere mich an eine junge Dame, die vor Jahren erzählte, dass sie in der Schule immer ausgenutzt wurde von den Klassenkameraden, weil wenn die ein Referat machen mussten, wurde gesagt, ja, du machst das jetzt mal. Und die anderen setzten sich hin, spielten mit ihren Smartphones und machten irgendwas, quatschten. Und sie wollte ja nicht quatschen, weil sie musste ja ein Referat schreiben. Also hat sie das ganze Referat geschrieben. Mhm. Die anderen haben Däumchen gedreht und eben irgendwie kommuniziert und sie hat das Referat geschrieben. Also die Möglichkeit, dass sowas passiert, besteht immer. Und nur noch ein Satz, der noch wichtig ist zu sagen, jeder Mensch mit Autismus hat Anspruch auf Nachteilsausgleich. Das heißt also, dass zum Beispiel, wenn er mehr Zeit braucht für bestimmte Aufgaben, auch in der Klassenarbeit oder so, dass ihm diese Zeit gegeben werden muss. Es muss natürlich beantragt werden und es kriegt nicht jeder einen Nachteilsausgleich und nicht jeder denselben, aber grundsätzlich hat er den Anspruch darauf, dass wenn etwas bei ihm anders ist, wenn er mit irgendeiner Sache nicht gut zurechtkommt, dass er da mehr Hilfe bekommt, mehr Zeit bekommt, ein Arbeitsblatt, was irgendwie anders kopiert ist, wo nur 3 Aufgaben statt 15 draufstehen, weil wenn er die 3 fertig hat, kann er den nächsten Zettel kriegen. Also man denkt manchmal gar nicht, wie die ticken. Also ich sage mal ein Beispiel, das erzähle ich immer gerne in Fortbildung. Man hat eine Klassenarbeit, Aufgabe 1 bis 5. Der Asperger bearbeitet die Aufgaben 1, 2, 3, 4, 5. Der würde nie mit Aufgabe 2 anfangen, weil da ja eine 2 steht und keine 1. Also er muss mit der 1 anfangen. Wenn man bei dem auf dem Arbeitsblatt keine Zahlen hinschreibt, sondern nur 5 Aufgaben, dann kann der willkürlich gucken, welche Aufgabe macht mir am meisten Spaß oder welche kann ich überhaupt beantworten und kann auch bei Nummer 5 anfangen. Und das sind ja so ganz leichte Sachen, da muss man ja nur drauf kommen. Aber das würde ihm schon ganz viel helfen. Dann müsste er nicht mehr von 1 bis 5 die Aufgaben der Reihe nach bearbeiten. So, ist doch einfach.
Das kommt weiß man nur oft nicht. Also,
Genau. Ja. Ja, das muss man wissen und deshalb muss man sich mit Autismus beschäftigen. Und darum bin ich auch dankbar, wenn Schulen anfragen für Fortbildungen. Ich finde, die müssen es nur einmal verstanden haben, die Lehrer, wie Autismus wirklich funktioniert. Und dann laufen viele Sachen besser. Natürlich gibt es auch noch so bestimmte Tricks und Kniffs, die man dann vermitteln kann, die wir dann, wenn wir in dem Bereich lange tätig sind, so auf Lager haben, die man auch in Schule übertragen kann. Aber ja, man muss sich damit beschäftigt haben. Und inzwischen gibt es auch in dem Bereich Schule unglaublich viele Veröffentlichungen, also Ratgeber für Lehrer und so weiter. Also da würde man immer was finden.
Ja, und das kann ja einfach super viel bewirken.
Ja, genau.
Mhm. Und noch mal kurz auf die Pubertät geschaut.
Genau. Wir waren jetzt noch mal bei der Pubertät. Also manche Menschen mit Autismus kommen später in die Pubertät, also auch vielleicht mit Anfang 20 oder so, also körperlich gesehen schon vorher, aber so psychisch gesehen, wo man also ja merkt, wer man ist, sich sagt, ich bin, also so ein Ich-Bild, ein Verständnis von sich selber entwickelt, das kommt bei manchen erst später und das heißt also auch diese Sturm- und Drangzeit, wo man sich versucht abzunabeln und meinetwegen frech wird oder seine eigenen Ideen durchziehen will oder so, das kommt häufiger eben auch bei denen später. Grundsätzlich sind sie in der körperlichen Entwicklung so wie andere. Das ist nicht so, dass sie jetzt verzögert wäre oder so, eher die psychische oder geistige Entwicklung eben. Und es kann aber sein, dass es deutlich schwieriger wird mit den Kindern, weil sie eben in ihrem Verhalten nicht so Rücksicht nehmen auf Eltern oder Geschwister oder Klassenkameraden, sondern eher so in ihrer persönlichen Art und Weise vorpreschen. Also nach mir die Sinnflut ist doch so eine Redewendung. Sie machen eben einfach das so, wie sie wollen und ob sie dabei anderen vor den Kopf stoßen oder sie traurig machen oder was es auch immer sein kann, das kriegen sie nicht so richtig mit und sie merken auch nicht, wenn sie jemand anderem damit ja sozusagen schaden und dadurch können ziemlich Konflikte entstehen, also auch zwischen Gleichaltrigen, aber auch durchaus eben innerhalb der Familie. Und wichtig ist in dem Alter, ihnen die Möglichkeit zu geben, so ein Selbstbild zu entwickeln, also sich damit auseinanderzusetzen, was sie gut können, was sie weniger gut können und vor allem sie darüber aufzuklären, was eigentlich mit ihnen los ist. Und es gibt inzwischen ja einen Haufen Bücher, also ein Stapel eigentlich, Bücher, die aufklären zum Thema Autismus für verschiedenste Lebensalter und auch auf verschiedenen Stufen, also wie kompliziert die sind und wie, wie ansprechend sie für Kinder oder Jugendliche sind. Also zum Beispiel Bücher, die mit Comics sind. Das interessiert ja viele Kinder oder junge Heranwachsende, so Comiczeichnungen. Sowas gibt es auch. Man muss da nur mal nachstöbern. Auf der Seite von Autismus Deutschland gibt es auch ein Literaturverzeichnis dazu. Und dann muss man ihnen die Möglichkeit geben, zu verstehen, was mit ihnen los ist. Bei den Menschen mit frühkindlichem Autismus natürlich wieder auf einem ganz anderen Niveau als bei den Aspergern. Das ist ja ganz klar. Aber es ist gut, wenn man weiß, was einem fehlt sozusagen oder was bei einem anders ist, so kann man es besser sagen. Und wenn man dann einfach versteht, warum bestimmte Dinge schwierig sind, dann kann man es auch anderen Menschen besser begreiflich machen. Ich kann das jetzt nicht, weil das immer so und so ist zum Beispiel. Und gerade ein Asperger, der ja wie gesagt eine normale Intelligenz hat, der kann das, wenn er es weiß. Auch das ist wieder keine Entschuldigung, sondern es ist nur eine Erklärung. Und die Menschen müssen sich trotzdem anstrengen in bestimmten Situationen, vielleicht manchmal mehr als andere. Sicherlich, das müssen wir alle, wenn wir irgendein Handicap haben, müssen wir uns besonders anstrengen. Und das betrifft Menschen aus dem Autismus-Spektrum eben auch. Aber es ist eben einfach vieles möglich. Und Erwachsene, die, das ist ja durchaus möglich, dass man vor allem bei Asperger erst die Diagnose im Erwachsenenalter erhält. Vor allem in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist das immer mehr so, dass auch Ältere, über 50-Jährige oder so, die Diagnose bekommen. Und die sagen, als ich die Diagnose bekam, ist es mir wie ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich endlich verstanden habe, warum ich anders bin, warum ich in den und den Situationen immer nicht zurechtgekommen bin und mit meinen Mitmenschen angeeckt bin. Also das hat ganz viel damit zu tun, dass man so eine Selbsterkenntnis hat, ach ja, deshalb ist das so. Und man sagt auch, wenn jemand dann die Diagnose bekommt, also als Erwachsener eine Autismusdiagnose, verhindert es bzw. reduziert es so die Gefahr, sag ich mal, dass jemand Depressionen entwickelt. Weil einige von den Aspergern hatten am Anfang dann als Erwachsene die Depression, weil sie eben nicht zurechtgekommen sind im Berufsleben zum Beispiel und konnten sich gar nicht erklären, warum das so ist. Als sie die Asperger-Diagnose kriegten und dann wussten, ah ja, okay, daran liegt das, dann ist auch die Depression in den Hintergrund getreten, weil endlich war klar, ich kann da nichts für. Es ist etwas, was mir von der Natur gegeben ist. Und ja, ich kann mir jetzt Hilfe holen, therapeutische Hilfe, ich kann mal was lesen und so weiter und versuchen, damit gut klarzukommen.
Verständlich, wenn man sich jahrelang fragt, was ist mit mir los und die Antwort nicht findet, dass das dann sich anfühlt wie ein Stein, der jahrelang da wirklich auf dem Herz ist, der einem vom Herzen fällt und man weiß endlich, hey, das waren die Gründe und ich bin gar nicht anders oder ja, ich bin anders, aber ich weiß, was die Ursachen dafür sind.
Genau. Und es ist oft auch gut, wenn die Menschen wissen, dass es andere gibt, denen es auch so geht. Ja. Also deshalb werden zum Beispiel in Therapiezentren auch Gruppen angeboten, im Kindesalter, im Jugendalter, im Erwachsenenalter. Ich habe selber mehrfach Gruppen angeboten, wo ich erwachsene Asperger aufgeklärt habe, Autismus, was bedeutet das eigentlich und wie können sie damit zurechtkommen? Wie können sie zum Beispiel mal Smalltalk erlernen oder so? Da haben wir dann Rollenspielchen gemacht. War für die gut, weil sie gesagt haben, endlich lerne ich mal andere Asperger kennen. Endlich sehe ich mal, wie die sind. Die sind ja anders als ich, aber sind auch Autisten. Und wir sind alle Autisten. Und wir können uns erzählen, welche Probleme wir jeweils haben. Und das haben die als sehr wohltuend erlebt. Und das ist bei Kindern zum Teil eben auch so.
Total schön. Ich habe noch eine abschließende Frage an Sie. Und zwar, wir haben das ja auch schon zum Teil besprochen, gerade auch was Pädagogen in Schulen tun können oder grundsätzlich auch in anderen Bereichen, in Familien. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne nochmal auf diesen Titel eingehen, was Pädagogen wissen müssen. In Verbindung mit all Ihren Erfahrungen könnten Sie für die Fachkräfte 3 goldene Regeln formulieren oder vielleicht ist es auch nur eine große, wie auch immer, die Sie einfach aus Ihrer Erfahrung mit auf den Weg geben möchten, was das Thema Autismus, Arbeiten mit Menschen mit Autismus angeht.
Ob ich genau auf 3 komme, kann ich mir nicht versprechen. Ich nehme Sie jetzt mal wortwörtlich. Das würde ein Autist auch machen. Der würde jetzt genau versuchen, 3 Sachen zu finden und nicht mehr und weniger. Das Wichtigste erstmal, das ist mein Lieblingsappell an Pädagogen, ist, nehmen Sie nichts persönlich. Also das heißt, wenn das Kind einen schlechten Tag hat und nichts mitmacht und schon schreiend ankommt, nehmen Sie es nicht persönlich, sondern sagen sich, das Kind hat einen schlechten Tag und irgendwas anderes ist dafür verantwortlich. Der Schulbus, der einen Umweg gefahren ist oder was weiß ich. Und gucken Sie in Ruhe, das ist eigentlich der zweite Tipp. Also bleiben Sie gelassen. Sagen Sie sich nicht, ich muss mir jetzt furchtbaren Stress machen, um irgendwas hinzukriegen, sondern setzen Sie sich hin, gucken erst mal, was passiert und warten in Ruhe ab. Wenn man sich selber nämlich so einen Stress macht und das Kind hat, oder auch der Erwachsene, ist ja egal, hat auch schon so einen Stress, dann bauen sich beide Seiten so aneinander, also ziehen sich aneinander hoch und da kann nichts bei rauskommen, nichts Vernünftiges. Und das nächste ist, finde ich auch noch einen guten Tipp, seien Sie demjenigen immer einen Schritt voraus. Also das heißt, wir haben früher immer gesagt, fördern, fördern statt fordern. Also versuchen Sie, so das Beste rauszuholen, ohne dem Kind Stress zu machen, aber denken Sie daran, dass da doch noch mehr geht und vielleicht noch mehr geht und überlegen sich, wie Sie das hinkriegen. Wir haben schon manchmal ungewöhnliche Dinge erlebt. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, ist viele, viele Jahre her. Ein junges Mädchen, die sich wirklich geschlagen hat, aber heftigst. Und dann haben wir eine Verhaltensbeobachtung gemacht und stellten fest, die wollte kommunizieren, die schrie und schlug sich. Und dann kam eine Coaching-Frau und hat gesagt, macht mit der Gebärden. Dann haben wir der Gebärdensprache beigebracht und dann hat sie angefangen zu gebärden und dann hat sie angefangen zu sprechen. Und die hat zwar keine vollständige Sprache entwickelt, aber aus diesem Menschen, der sich verletzte, weil er so verzweifelt war, dass er ja nicht mit den anderen reden konnte, wurde ein Mädchen, die zufrieden war, die versuchte, sich an Gesprächen in ihren Möglichkeiten zu beteiligen und die wesentlich entspannter war. Und solche Wunder, sag ich mal, ist ja kein richtiges Wunder, es ist die Folge von Förderung, aber irgendwo war es auch ein Wunder, das habe ich manchmal erlebt und ja, deshalb nie locker lassen, sondern denken, irgendwas ist da doch noch möglich, wir kriegen da doch noch was hin. Also das ist so mein Appell, man kann da so viel draus machen und das ist auch was, was mich dabei gehalten hat in den ganzen Jahren. Es gab immer irgendwas, wo noch was Besonderes hinzukriegen war und wo Kinder ganz überrascht waren, dass sie das konnten und wo Eltern eben auch glücklich waren, dass man da aus den Kindern einiges rausholen konnte. Und das macht einen selber als derjenige, der mit den Kindern dann in dem Fall als Therapeut zu tun hat, auch sehr zufrieden. Das muss man wirklich sagen. Dann, ja, das bedeutet ganz viel.
Das glaube ich. Wie schön. Wie schön. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Also ich habe jetzt an der Stelle keine weiteren Fragen mehr. Ich fand es ein sehr umfangreiches Gespräch. Wir haben wirklich verschiedene Bereiche angeguckt. Ich glaube, dass sowohl Eltern, Pädagogen, Familien, Betroffene, für alle war irgendwie was dabei. Und für all diejenigen, die das gerade gehört haben und die noch tiefer in das Thema eintauchen möchten, mehr erfahren möchten. In der Videobeschreibung finden Sie auch noch einmal den Link zu dem Buch von Frau Ahrens-Wiebel. Da können Sie gerne auch noch mal drin lesen, ansonsten auch Fragen oder Kommentare hier in den Podcast unter das Video setzen und wir beantworten gerne die Fragen bzw. leiten diese an Frau Ahrens-Wiebel weiter. Gerne. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und ich bedanke mich bei Ihnen für dieses wunderschöne Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auch.